ARD.
Eisenach war für mich damals Berlin. Das war irre für mich. Da gab es Linienverkehr. Dann haben einfach in diesem Haus alle die Haustür ausgehakt. Und dann konnten einfach alle da ständig in diese Wohnung rein. Es gab wirklich jeden Abend eine Szene, wo man so blutverschmiert einfach durch das Restaurant durchlaufen muss.
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OKF, Ortskontrollfahrt. Ich bin Lilly Blauzun.
Und ich bin Jakob Springfeld.
Und wir quatschen hier mit unseren Gästen über ihre Heimatorte im Osten. Hier bei OKF hört ihr Stories zwischen Plattenbau und Ponyhof.
Oder so wie heute irgendwo zwischen Simson fahren und Top 10 in den Charts. Bei uns ist der Musiker Manuel Bittorf alias Betteroff.
Schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ich darf dich kurz vorstellen. Du bist Indie-Musiker und Multi-Instrumentalist aus Thüringen. Du hast Schauspiel in Berlin studiert, hast dich dann aber für die Musik entschieden. Und ich denke, es hört sich jetzt komisch an, aber relativ regelmäßig an deine Musik, wenn ich am Dussmann vorbeilaufe. Der ist nämlich in der Nähe von meiner Bib. Und entweder mache ich das Lied dann einmal an oder ich denke kurz dran. Und vielleicht können wir da ja mal kurz reinhören, um den Vibe zu catchen.
Im Dussmann aus der an den Romanen in der dritten vorbei. Gott hat für das alles nur 7 Tage gebraucht und am 7. Tag hat er auch noch Pause gemacht.
Nice. Wir machen unsere OKF heute durch Eisenach. Jakob, willst du mal kurz die City vorstellen?
Sehr, sehr gern. Wir waren nämlich tatsächlich schon mal in einer anderen OKF-Folge in Eisenach, nämlich in der mit der Journalistin Nile. Shoutout an dieser Stelle. Jetzt nochmal ein kurzer kleiner Reminder. In Eisenach wurde tatsächlich der Komponist Johann Sebastian Bach geboren und auch Martin Luther ist dort zur Schule gegangen. Tatsächlich ist Eisenach aber noch aus einem anderen Grund bekannt geworden, wenn man das so sagen kann, nämlich als Stadt der Schulabbrecher. Nirgendwo sonst hatten so viele junge Menschen in Deutschland die Schule ohne Abschluss verlassen. Mal gucken, was du uns heute erzählen kannst. Bestimmt noch sicherlich viel mehr.
Ja, gute Aussichten sind es auf jeden Fall. Aber erstmal zurück zur OKF. Hast du schon mal eine OKF gemacht?
Ich habe diverseste OKFs gemacht, ja.
Geil.
Viele, ja.
Willst du mal kurz erklären, was eine OKF ist für die Leute, die es noch nicht kennen?
Das mache ich. Eine OKF ist eine Ortskontrollfahrt. Die macht man oder habe ich gemacht, eigentlich immer in Kombination mit meiner Schwalbe, mit der man einfach durchs Dorf gefahren ist. Zum einen, weil man gucken will, ob alles funktioniert. Ich habe auch viele OKFs schon zu Fuß gemacht, auch mit meiner Schwalbe.
Ortskontrollgang.
Also, Ortskontrollgang, ganz genau. Also sie geschoben, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Genau, und das fährt man einfach rum und guckt sich, fährt einfach rum.
Das heißt, wir nehmen auch heute die Schwalbe, wenn wir fahren?
Unbedingt.
Was hat's mit der Schwalbe auf sich? Wie sah die aus?
Das ist gut, dass du sagst, wie sah die aus?
Sieht sie noch aus?
Ich wollte unbedingt eine Schwalbe haben mit 16 und ich wollte auch unbedingt die selbst aufbauen. Das war mein großes Lebensziel. Und hab dann damals eine Schwalbe gekauft von irgendeinem Typen auf irgendeinem Dorf. Und der hat mir die für 190 Euro verkauft. Und
geil.
Ich dachte, geil, jetzt habe ich den Schnapper meines Lebens gemacht. Jetzt hab ich richtig den Schnapper gemacht. Und die kam, ich bin da hingefahren und der hat die mir in so braunen Baumarktkisten vom Dachboden runtergeholt, wo die so drin lag in Einzelteilen. Da lag die, also die stand nicht, sondern es waren wirklich Einzelteile. Mhm. Und die habe ich abgeholt und habe die nach Hause gebracht und habe das alles irgendwie wieder so aufgebaut, dass es irgendwie schön ist. Bis auf den letzten Rest, dann habe ich das an so Schrauberjungs gegeben, die haben dann den letzten Rest gemacht.
Ach, geil.
Das war ein riesengroßes Projekt, was ich über mehrere Jahre gestreckt hat. Habe das alles so mit Wasserschleifpapier selbst geschliffen und so und habe das dann an der frischen Luft lackiert und so. Was man nicht macht, aber ich habe es trotzdem gemacht.
Würdest du sagen, du hattest Gefühle zu diesem Gefährt?
Ich habe noch Gefühle zu diesem Gefährt, ja. Ja, weil ich hab die auch nicht in Berlin, die steht auch noch in Thüringen. Ich kann die auch nicht hierher holen, weil ich sehe manchmal so eine Schwalbe irgendwo hier am Straßenrand und ich denke mir so, Alter, die ist halt so schnell auf irgendeinen Laster geladen oder in irgendeinen Miles oder einfach nur mit einem Schraubenzieher angemacht auch. So, ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn die geklaut werden würde. Das würde ich mir nie verzeihen, das meine ich ganz ernst, leider.
Dann sind wir froh, dass wir heute gedanklich diese Schwalbe benutzen können. Und wir werden sie auf jeden Fall verteidigen auf unserer OKF. Wo würdest du denn deine OKF beginnen?
Mein erster Ort wäre wahrscheinlich so ein Fußballplatz. Da habe ich sehr viel Zeit verbracht.
Geil, was ging da? Wie sah es da aus?
Das war relativ unspektakulär. Es war ein großer Fußballplatz, wo zwei Großfeldtore standen, die immer hochgeklappt waren. Es gab immer einen Platzwart, der dich wüst beschimpft hast, wenn du auf den Rasen gegangen bist. Weil der Rasen, das ist aber glaube ich überall so, oder? Das war bei euch auch so, oder? Bei euch gab es auch einen Fußballplatz, wo immer der Rasen noch gewachsen ist und man durfte nicht drauf.
Ja, also bei uns hat den auf jeden Fall keiner bewacht, aber theoretisch gab es das schon.
Also bei mir gab es das und dann musste man immer so ein bisschen, genau, hat man da hinten gespielt und es gab so zwei alte Kleinfeldtore noch und da ist man nach der Schule einfach hingefahren und hat die aufgestellt und dann waren da meistens schon Leute oder wenn da noch keine Leute waren, konnte man sich eigentlich sicher sein, dass demnächst welche kommen und dann hat man da eigentlich gezockt den ganzen Tag.
Und wo war das Fußballfeld? Also du hast ja, oder wir haben ja schon gesagt, du bist in Thüringen aufgewachsen, aber in welcher Area von Thüringen war das?
Das ist so 40 Kilometer von Eisenach entfernt gewesen, in so einem kleinen Dorf.
Warst du direkt dort im Fußballverein oder?
Da war ich auch im Fußballverein, ja.
Krasser Scheiß.
Und was hast du gespielt? Hast du so alle Positionen, wie man früher halt gespielt hat oder hast du schon eine?
Was habe ich gespielt? Ich habe erst im Sturm gespielt und dann habe ich irgendwann, glaube ich, im linken Mittelfeld gespielt, also so im auf Großfeld dann ging.
Ging's da immer richtig wild ab und alle haben sich so beleidigt und aufs Spielfeld geschrien und so, also wie man sich das vorstellt.
War es so Dorffußball?
Es ist Dorffußball voll und wir haben, genau, am Wochenende waren dann halt so Spiele, da ist man dann hingegangen und so. Und dann gab es auch schon so richtig kleine Derbys und so, die hat man sich dann angeguckt und so und dann war es schon richtig hitzig. Aber so nachmittags, da wo ich jetzt gespielt habe, waren natürlich keine Spiele, sondern da hat man einfach so, da kamen irgendwelche Leute, die man kannte, auch so ältere Leute, so ältere Jungs und mit denen hat man dann einfach gezockt.
Hattest du da auch so Idole, also irgendwie die Väter von Freunden, die da irgendwie mitgezockt haben oder so, irgendwelche Vorbilder?
Also wenn man da in der ersten Mannschaft gespielt hat, das war schon was.
Ja?
Das war schon cool, ja. Das war schon, also war schon gut.
War das auch so lange dein Ziel?
Das war schon. Ja, voll. Ich habe das einmal sogar gemacht und bin aufgelaufen. Das war so, wie wenn die Champions League-Hymne so in dir drin läuft. Es war schon ein bisschen so.
Und warum wurde es dann nichts mit der Fußballkarriere?
Ich hatte wie alle großen Fußballer einfach mit 14 einen Kreuzbandriss.
Scheiße.
Sonst wäre ich, also
so gestern, classic,
ja Ballon d'Or und das hätte meine Trophäe werden können.
Wenn nicht der
Kreuzbandriss. Wenn ich das nicht gehabt hätte.
Wenn der Kreuzbandriss nicht gewesen wäre.
Das haben die Ärzte auch zu mir gesagt.
Und relativ schnell sind in der Zeit wahrscheinlich auch andere Hobbys in dein Leben gekommen? Oder war schon Fußball sehr lange das zentrale Ding?
Das war schon sehr lange so das zentrale Ding, würde ich denken. Also ich bin eigentlich nach Hause gekommen und habe meinen Schulranzen in die Ecke geworfen und bin dann eigentlich direkt dahin und bin immer um 18 Uhr, wenn die Glocken geläutet haben, das war immer mein Signal, dass ich nach Hause musste. Das war so gegen 18 Uhr. Und dann habe ich so mit 14, 15 dann angefangen, Nirvana zu hören. Also ich habe natürlich auch vorher schon Musik gehört. Das kam dann so ein bisschen in mein Leben und war dann sehr allumfassend und sehr präsent.
Gibt es so Dinge oder Gegenstände oder irgendwas, was dich so heute noch an genau diese Fußballzeit erinnert?
Ich hatte so einen Adidas-Rucksack, der hinten so ein Ballfach hatte, also außen dran. Also der Ball kam nicht in den Rucksack, sondern es war außen noch so ein Fach für den Ball.
So ein Netz,
okay,
krass. Oder wie?
So ein Netz, genau. Mhm. Und das konnte man zumachen mit so einem Clipverschluss. Und an dem Träger, ich habe den neulich in der Hand gehabt noch, an dem Träger von dem Rucksack ist so eine Tasche gewesen für ein Handy. Und das Geilste ist aber, diese Tasche, die war so für so ein Siemens A355. Das heißt, so ein normales iPhone würde da gar nicht reinpassen.
Ja, geil.
Das ist wirklich so ein richtig altes Relikt noch, wo was ganz viel über die Zeit erzählt. Das fand ich super lustig.
Krass. Und wie war das, sowas wieder in der Hand zu halten? Sowas Bedeutsames? Wie hat sich das angefühlt?
Ja, ist witzig. Ist schon ein krasser Flashback, wenn man sowas sieht. Weil das ist so, das war ein sehr wichtiges Accessoire in meinem Leben.
Du hast auch so einen Song, der vielleicht ein bisschen auch die Zeit so beschreibt. Der heißt Böller aus Polen und in dem singst du: Von allen Orten, die es gibt auf der Welt, bin ich ausgerechnet hier geboren. Das ist zwar vielleicht ein bisschen fiktiv, aber was hat das für dich bedeutet, in Ostdeutschland und in der Nähe von Bad Salzungen geboren zu sein?
Also es ist erstmal fiktiv und für mich hat das ist eine große Frage. Also ich hatte immer das Gefühl, dass die Zeitgeschichte eine extrem große Rolle spielt. Das wusste ich auch schon, als ich noch nie Kontakt hatte mit Hamburg, Berlin oder Köln. Klasse. Das war mir auch schon immer klar, dass diese Gegend auch sehr besonders ist, dass sie auch zeitgeschichtlich sehr besonders ist. Und man merkt das auch, finde ich, an den Gesprächen, die Leute führen. Und
kannst du das mal konkret machen irgendwie?
Naja, dass man schon einfach extrem noch alte Begriffe verwendet. Also es gab einen Konsum im Ort und der wurde fünfmal umbenannt und für die Leute ist das der Konsum. Das kannst du Gutkauf nennen oder Schlecker oder was weiß ich, für die Leute wird das immer der Konsum bleiben. Und das ist jetzt noch relativ harmlos, aber auch, dass es so bestimmte Umrechnungsdinge immer wieder gibt, dass wenn, jetzt machen wir was ganz Lokales, wenn die Bratwurst teurer wird oder so, dann wird halt immer umgerechnet, wie viel das damals gekostet hat. Und so. Also das ist immer die Referenz, wovon ausgegangen wird, wie viel das früher gekostet hat. Das merkt man schon und das ist, kriegt man schon auch als Kind dann mit, auch wenn du diese Zeit gar nicht erlebt hast. Ja, das ist es, glaube ich. Ich glaube, so dieser zeitgeschichtliche Bezug, den hat jemand aus Köln nicht.
Ja.
Und hat Musik da für dich auch schon eine Rolle gespielt? Also in der Zeit, über die wir gerade gesprochen haben, gab es da schon, du hast ja eben schon Nirvana angesprochen, gab es da irgendwie einen Song oder so, den du besonders damit verbindest?
Also der erste Song, den ich so richtig gut fand, war Blue von Eiffel 65.
Wollen wir da mal reinhören?
Das machen wir unbedingt. I'm blue,
hat ja mal wirklich gar nichts mit deiner Musik von heute zu tun.
Aber es ist einfach ein Banger, auch heute noch.
Wann hast du den das erste Mal gehört?
So mit 6 oder so. Krass. Das war so der erste, das war so das erste Lied, was ich richtig gut fand. Den hatte ich auf, warum auch immer, auf so einer selbst, ich wollte es gerade gebrannten, aber das sagt man bei Kassetten nicht, auf so einer Kassette, die aufgenommen war und ich weiß nicht mehr warum, aber da war eine 68 drauf. Es gab ja immer so, in diesen Kassetten waren so kleine Aufkleber drin. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Habt ihr Kassetten?
Nein.
Ah, okay, ich verstehe. Ja, ich gucke in ratlose Audiokommentar. Ich schaue in ratlose Gesichter. Da waren so Aufkleber drin.
Innen drin,
genau. Okay. Da war so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und auch so Buchstaben und so. Und ich hab irgendwann mal...
Und warum?
Oder keine Ahnung, um die zu beschriften, wenn du mehrere hattest, dass du 1, 2, Kassette 3, Kassette 4 oder irgendwie sowas.
Okay.
Und bei mir war eine 68 drauf. Völlig, also random einfach. Die war da schon drauf.
Ich glaube, ich hätte jetzt eher...
Einiges gelernt heute.
Ja, voll. Ich hätte jetzt auch echt eher damit gerechnet, dass du als großer Bruce Springsteen-Fan mit so einem Track um die Ecke kommst. Aber auch dieser Song hat sich scheinbar eingeprägt. Würdest du sagen, dieser Song hat einen direkten Einfluss auf deine Musik gehabt?
Absolut.
Echt?
Echt?
Nee.
Das wäre so krass gewesen.
Das würde ich nicht sagen, nee. Aber weiß ich nicht, als Kind findet man ja auch Sachen cool, die man jetzt vielleicht als Erwachsener nicht mehr so gut findet, was vielleicht auch ganz gut ist.
Und wann kommt deine Coverversion davon?
Das ist so ein Akustikcover, ne? mit so einem Streichquartett. Das wäre geil.
Wäre bestimmt geil,
ja.
Machst du ein Announcement direkt jetzt?
Ja, mache ich. Ich mache es vielleicht irgendwann noch. Ja.
Geil. Mit dem RBB-Streichorchester.
Ja, im großen Sendesaal.
Ja. Ja, lass uns doch mal weiterfahren mit dieser guten Musik auf den Ohren. Wo können wir weiterhin fahren mit deiner Schwalbe?
Und hält die Schwalbe das so lange aus?
Die hält das jetzt aus, weil ich so viel Geld da reingesteckt habe, dass es wirklich jede Schraube an diesem Ding neu ist. Da können wir können auch mal einen Sonderpodcast über meine Schwalbe machen, einfach auch, dass wir uns vielleicht nochmal treffen, irgendwie zu dritt.
Mittlerweile ist sie so aus Carbon und ja, mit so Panzerglas.
Das fände ich eigentlich
so eine Schrauberfolge.
Ja. Ach, geil.
Der nächste Ort ist dann... Dann bin ich nach Eisenach gezogen mit 16 und habe da eine Ausbildung gemacht und habe da in der WG gewohnt, was eine total schöne Zeit war. Das war ein Haus direkt am Markt und da haben nur Freunde von mir drin gewohnt. Also das war ein großer Freundeskreis.
Das ist geil.
In diesem Haus.
Und die kanntest du schon davor oder hast sie dort kennengelernt?
Ich habe die dort kennengelernt, auch über so Freunde von Freunden und bin dann da... zu denen gekommen in die WG und die waren so auch so ganz musikaffin und so und das fand ich irgendwie immer cool und so und dann haben die mich so eingeladen und meinten so, ey, willst du mal rumkommen für ein Wochenende und so und dann bin ich da hingefahren und dann haben wir da einfach so ein Wochenende irgendwie, waren so ein bisschen unterwegs und dann hatte ich auch diese Ausbildung und dann ist einer zufällig ausgezogen aus dieser WG, der ist dann nach Australien für 1-2 Jahre und dann meinte er so, ey, du machst jetzt hier eine Ausbildung, willst du nicht hier einziehen und so. Und dann habe ich mir das ein bisschen überlegt und bin dann da direkt eingezogen. Und das war eine total schöne Zeit.
Kannst du vielleicht, bevor wir tiefer einsteigen, noch einmal kurz beschreiben, wie dieser Marktplatz so ausgesehen hat, damit sich die Zuhörenden das Bild sich vorstellen können?
Ja, also das ist erstmal ein total schöner Marktplatz. Es gibt, wenn man von der Georgenstraße heißt, die draufkommt, gibt es links so einen kleinen Buchladen. Jetzt muss ich sagen, ich war nicht mehr so lange da, aber den gibt es safe noch. Dann gibt es total gegenüber. direkt gegenüber.
Geiler Sendungstitel.
Total gegenüber. Auf der anderen Seite gibt es das Rathaus und die Georgenkirche. Und der ist einfach ein sehr, sehr schöner Marktplatz mit einem kleinen Brunnen auch noch. Also ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Ich war, als ich das Olympia-Album rausgebracht habe, mit Dreiser, mit dem Filmteam da. Und die waren auch so, ey, das ist super, super schön hier. Also man hat es gar nicht so auf dem Schirm. Ist wirklich sehr, sehr schön.
Also du hast Eisenach als schöne Stadt in Erinnerung.
Total, ja. Also es ist so wie in Berlin auch, da gibt es auch schöne Ecken und nicht so schöne Ecken. Das gibt es in Eisenach natürlich auch. Aber so der Marktplatz ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Ecke.
Kannst du vielleicht mal so einen typischen WG-Tag beschreiben? Oder hast du so eine Story, die du in dieser Zeit verbindest, weil ich stelle mir das schon auch das ein oder andere Mal vielleicht ein bisschen chaotisch und stressig vor.
Vor allem, weil du ja 16 warst.
Ja, also es waren auch alle tendenziell älter, die hatten dann alle schon ausgelernt und hatten schon so Jobs und unter der Woche war da offen gestanden nicht viel. Da waren halt alle arbeiten und dann hat man sich vielleicht abends mal getroffen, aber unter der Woche war jetzt eigentlich nicht so viel. Am Wochenende hat sich das aber geändert, weil das so zentral war auch und dieses Haus so zentral war, haben sich einfach alle dort getroffen. Also das war so eine Anlaufstelle für alle auch. Also für alle in Eisenach, die danach entweder noch weitergezogen sind oder auch dann da versackt sind. Und man konnte da extrem gut versacken auch. Dann haben einfach in diesem Haus alle die Haustür ausgehakt. Und dann konnten einfach alle da ständig in diese Wohnung rein. Und es war einfach in jeder Wohnung, war einfach wie in so einem Club, gab es einfach so vier unterschiedliche Floors, einfach wo alle was anderes gemacht haben. Also wo, keine Ahnung, die oben irgendwie so alte Doors-Platten gehört haben. Unten lief irgendwie so, was weiß ich, so Doomer-Rock oder so. Da gab es so zwei Dudes, die so super into Garage-Rock waren und so. Und in der zweiten Etage wurde gezockt und so. Oder so Mario Kart gezockt oder so. Das war eine total schöne Zeit. Und wir hatten noch so eine Art Terrasse, die man im Sommer benutzen konnte, wo wir dann auch so Filme geguckt haben und so alle zusammen und so. Also es war unfassbar schön.
Da sind wahrscheinlich so die unterschiedlichsten Leute aufeinander getroffen, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Also es gab schon echt unterschiedliche Leute. Das war eben auch irgendwie total bereichernd, dass es so Leute gab, die zum Studieren nochmal weggegangen sind nach Erfurt, aber auch Leute, die einfach Steinmetz gelernt haben so und einfach da wirklich gearbeitet haben in dem Beruf. Das war einfach ein großer Freundeskreis, der die ganze Zeit zusammen gewohnt hat. Das werde ich in meinem Leben wahrscheinlich nie wieder haben. Und das war eine total schöne Zeit.
Cool.
Das habe ich jetzt schon 5-mal gesagt. Ne?
Aber das klingt richtig toll.
So wieder sagen, also, das muss man cool wiederholen. Ja. Ist es so auch die Zeit gewesen, in der du so ein bisschen zur Musik gefunden hast? Falls ja, wie ist das genau passiert?
Ich habe da wahrscheinlich so ein bisschen auch eine musikalische Prägung gekriegt, weil es einfach ein sehr musikaffines Haus auch war. Und wir auch wirklich so regelmäßig so Listenings gemacht haben, dass wir uns so über Platten ausgetauscht haben und so. Dann hat der eine irgendwie, dann kannte man den Musikgeschmack des anderen schon und dann hat man gesagt so, ey, glaube ich, habe was gefunden, ich glaube, das findest du richtig geil. Und dann hat man dem das vorgespielt und so und dann hat man sich richtig gefeiert selbst, wenn man es getroffen hatte. Man sieht, ja stimmt, das finde ich voll geil. Ja, siehste. So, und dann, das war immer total cool.
Voll schön.
Und das war so eine Zeit, wo ich so ganz viel Doors gehört habe. Also The Doors, die Band. Ich hatte mir damals vorgenommen, so alles von den Doors auf Platte zu haben und das zu sammeln, also jede Vinyl zu haben, was, wie ich jetzt rausgefunden habe, wirklich unmöglich ist, weil es so sämtliche Compilations gibt und so noch, neben den ganzen Alben noch und so. Und dann sind wir manchmal auch nach Erfurt gefahren, so in so einen Plattenladen. Also crazy, weil Erfurt war jetzt, ist jetzt nicht um die Ecke auch gewesen, das ist schon eine Stunde Fahrt. So. Das hat man dann einfach mal gemacht. Und dann haben wir uns echt hingesetzt und haben so richtig bewusst eine Platte durchgehört, wo keiner gesprochen hat und so. Und haben das so richtig bewusst wahrgenommen einfach. Das war eine total prägende Zeit für mich musikalisch auch.
Für Nile, mit der wir auch schon mal über Eisenach gesprochen hatten, war so die Musikschule ein zentraler Ort. Das war bei dir so gar nicht das Ding, oder? Sondern es war eher...
Doch, schon. Okay. Also ich habe natürlich da am Instrument sehr viel gelernt, aber so die musikalische Sozialisation, die hat man da jetzt nicht.
Cool. Hat sich an diesem richtig coolen WG-Haus irgendwas so, ich sag mal, ostdeutsch angefühlt? Oder hätte die WG auch genauso in Köln oder Stuttgart oder Hamburg oder so stehen können?
Das weiß ich nicht. Ich glaube ja. Ich glaube, die hätte auch in Köln so stehen können. Das waren alle Leute, die auch aus dem Osten kamen. Wahrscheinlich hätte sie dann aber auch wieder nicht in der Konstellation in Köln stehen können, weil, glaube ich, nicht so viele Leute aus Ostdeutschland auf einem Haufen zusammen wohnen. So, also das passiert jetzt wahrscheinlich eher in Ostdeutschland. So. Also das war für mich, das war so krass, weil das ist so, Eisenach war für mich damals Berlin. Das war irre für mich. Da gab es Linienverkehr, also so Busse und so. Es gibt ja jetzt keine Straßenbahn oder U-Bahn oder so, aber da gab es öffentliche Verkehrsmittel, die Leute genutzt haben, um irgendwo hinzukommen und so. Also es war so, das war für mich wirklich New York.
War für mich Schwerin früher, weil es da ein H&M gab und ich fand das irre. Also das in einer Stadt ein H&M und ein New Yorker gibt, das war für mich das Krasseste früher.
So war das für mich auch. Ich bin manchmal auch, das gab in Eisenach die Karlsstraße, die jetzt kommt ein großes Wort für Eisenach, touristisch ist. Und alle in diesem Haus haben sich immer so, boah, das nervt mich so. Ich bin von der Arbeit heute nach Hause gedappt. Oh, durch diese Straße ist so nervig, Alter, die laufen alle durcheinander und so. Und ich bin immer nach der Arbeit einfach bewusst durch die Karlsstraße gelaufen, weil ich mich so ganz weltmännisch gefühlt habe, als ich da durchgelaufen bin. Und dachte so, ja, ihr kommt alle hierher, um euch die Wartburg anzugucken, aber ich wohne hier ist mein Haus, der Schlüssel. So, das war sehr, da habe ich mir immer ein bisschen Selbstvertrauen geholt.
Ich kann jetzt sehr relaten.
Was waren dann so die Räume, wo du auch selbst begonnen hast, mit anderen Leuten vielleicht Musik zu machen? War das dann auch direkt in eurer WG oder?
Das war dann auch da. Also ich habe immer schon Musik gemacht und habe dann auch da Musik gemacht. Dann hat einer aus der WG, der kannte dann irgendwie jemanden, der so in der Kulturszene, so ein bisschen in Eisenach, jemanden kannte. Und der meinte so, ey, die suchen so Singer-Songwriter, die so in der Wandelhalle, da gibt es so ein Akustikfestival und so. Willst du nicht da ausspielen, soll ich dich mal vorschlagen und so? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat gesagt, kannst du das spielen? Und dann habe ich gesagt, ja. Und ich hatte nichts. Ich hatte gar nichts, kannte keinen eigenen Song, ich hatte wirklich noch gar nichts. Und dann hat er mich gefragt, okay, ja, das wäre in 3 Wochen, kannst du da echt auftreten? Ich so, ja, kein Problem.
Geil.
Kann ich machen, 3 Wochen ist überhaupt kein Problem. Dann habe ich in 3 Wochen quasi so 6 Songs geschrieben oder 7 Songs geschrieben, um da auftreten zu können. Das war so alles für mich. Und ich habe so, also auch so generell, wenn man so zum ersten Mal auftritt, ist man ja, oder war ich zumindest, super aufgeregt.
Voll. Du bist auch alleine aufgetreten.
Ich bin auch alleine aufgetreten. Dann noch mit so Zeug, was man in 3 Wochen gemacht hat.
Oh,
dachte ich so, oh Gott. Aber ich wollte das unbedingt. So, das war, da hing mein...
Warum war dir das so wichtig?
Ich wollte einfach Musik machen und wollte auf eine Bühne und ich hatte panische Angst, dass ich es nicht schaffe. Und das hat mich extrem angetrieben, die ganze Zeit. Dann habe ich das gemacht und war auf dieser Bühne und ich war unfassbar aufgeregt. So, da waren dann schon Leute, die haben so ein bisschen gespielt und sind dann auch schon mal in Erfurt aufgetreten und so. Und ich war natürlich so der Opener auf dieser Bühne und in meinem Kopf stand ich natürlich vor 3000 Leuten. Also mindestens, das war ja klar. Es war natürlich nur mein Haus da, also so meine Freunde und so 2 Securities. Und das war's.
Trotzdem geil.
Aber?
Es ist trotzdem geil. Und ey, Wandelhalle klingt riesig.
Ja, erstmal,
Wandelhalle klingt
groß.
Nach Columbia-Halle, klingt nach großer Halle, weil die kleine Bühne einfach zu klein war. Deswegen musste es gleich die Wandelhalle sein. So
ich finde auch oft, dass es gar nicht so einen großen Unterschied dann macht, ob das jetzt irgendwie 20 oder 100 Leute sind. Weil allgemein so mit Kunst oder Musik vor Leuten zu stehen, ist, glaube ich, immer irgendwie ein krasses Gefühl. So.
Ja, total. Total. Und dann war ich so super, ich war also super enttäuscht dann, das weiß ich noch.
Okay.
Ja. Aber ich war auch sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe.
Dann lass uns vielleicht mal so zurückversetzen in deine WG-Zeit und wir schalten den Plattenspieler an und hören nochmal ein bisschen Musik rein.
Sehr gerne.
Was ist das für ein Song?
Das ist Handsome Devil von den Smiths, die ich in meiner WG kennengelernt habe durch meinen Mitbewohner, der so glühender Smiths-Fan war. Und das war ganz lange der einzige Song, mit dem ich was anfangen konnte. Ich fand die anderen alle scheiße.
Von den Smiths?
Ja, okay. Ich fand alle nicht gut. So, und fand nur den gut, lustigerweise.
Aha.
Und hab den auch immer wieder gehört. Und das ist einfach ein Phänomen, weil das habe ich mit keiner anderen Band. Es ist so peu à peu dann nochmal ein zweiter Song dazugekommen.
Ah,
was war der zweite? Ich glaube, der zweite Song war dann I Want the One I Can't Have von Meat is Murder. Und dann kam noch ein Song dazu und dann kam noch ein Song dazu. Und dann hat es irgendwann geklickt und jetzt mittlerweile, ich habe das immer noch, dass ich manche Songs nicht so gut finde wie andere, aber ich bin mir fast sicher, dass das irgendwann auch noch kippt. So, und das habe ich mit keiner anderen Band, dass man so peu à peu sich in so eine Welt reinschraubt, bis man das checkt und man das dann gut findet. So, das hatte ich noch nie und ich habe das auch, also nie wieder gehabt mit einer Band. Das ist unglaublich.
Ich glaube, hattest du das, Lilly, irgendwann so?
Ich glaube nicht.
Ich glaube, bei mir war das echt so Michael Jackson in meiner Kindheit.
Echt?
Ja, weil ich habe halt alles gehört, so jeden einzelnen Track. Ich habe Michael Jackson getanzt.
Aber fandest du den erst blöd?
Ich habe den kennengelernt, weil er gestorben ist. Und er irgendwie groß auf der Freie Presse-Titelseite geprägt hat und ich meinen Vater so gefragt habe, was er so für Musik macht. Und dann hat er mir so ein YouTube-Video gezeigt, wo er so getanzt hat. Und seitdem habe ich halt auch erst so diese Best-of-CD die ganze Zeit gehört und dann alles komplett durchgepumpt. So. Und das ist irgendwie, ich finde, also als Kind ist es nochmal was ganz anderes, wenn man so diese musikalische Welt entdeckt.
Ja.
Weil man einfach noch gar nicht viel kennt bis zu diesem Zeitpunkt.
Voll.
Ja. Aber lass uns vielleicht mit guter Musik und noch einem kleinen Snack aufmachen zum nächsten Stop so langsam. Wir haben was, eine kleine Überraschung vorbereitet.
Tatsächlich?
Mhm.
Oh, wie geil seid ihr denn, ey. Das sind die
was
Besten auch.
Was siehst du vor dir?
Ich sehe vor mir Tortillas mit Nacho-Cheese-Geschmack und ich kann euch sagen, das ist das Beste, was Mais werden kann. Mehr wird aus Mais nicht.
Was? Purer Mais ist erstens besser und zweitens
das
ich jetzt
halte ich für Fake News, aber ASMR.
Ich gebe mal rum. Kannst du ja dabei mal erzählen, warum wir die hier haben? Also, was ist daran so toll für dich? Neben dem geilen Geschmack.
Ja, wenn man jetzt isst, müssen wir erstmal eine Pause machen.
Sonst kriege ich fiese Kommentare auf Instagram.
Man isst nicht und so. Beim Podcast musste ausmachen. Ich musste ausschalten, kriege ich dann. Ich musste dann ausschalten.
Oh, geil.
Ich habe dann diese Ausbildung abgebrochen. Ich habe mein Abitur angefangen nachzuholen und habe dann Musik gemacht und wollte super gerne Musik studieren und habe mich auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet und habe ganz viel geübt und habe dann auch so einen Ort gesucht, an dem ich Musik machen kann. Und habe den dann in Eisenach gefunden, an so einem kleinen Theater, wo ich einfach mal hingegangen bin. An einem Mittwoch war das, glaube ich. Oder ja, das war Mittwoch. Und das war so ein ganz bedeutender Moment für mich, weil ich weiß noch, ich bin da reingekommen, da lief gerade irgendeine Probe und ich kam von hinten. Also das Publikum saß so mit dem Rücken zu mir. Und ich bin so reingekommen. Und das war so ein großer Moment für mich, weil ich so, ich kann das gar nicht beschreiben, da war so Licht und es war so eine Stimmung im Raum, wo man so gemerkt hat, irgendwie schaffen die hier gerade was zusammen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das sind total coole Leute, die das machen. Und es gab Musik und die haben so Texte selbst mitgebracht und haben so ganz viel selbst gemacht und haben das dann am Wochenende auf eine Bühne gebracht, wo Leute so richtig hingekommen sind. Also jetzt nicht irgendwie, das macht man für Oma und Opa, sondern da sind Leute hingegangen und haben Geld dafür bezahlt, um das zu sehen. Und das fand ich so beeindruckend. Und ich wusste irgendwie, das ist ein Ort für mich. So. Und das ist ein Ort, wie der kann für jemanden wie mich nicht schlecht sein. So. Und ich war dann da und habe mich unterhalten mit dem, ich nenne das jetzt mal Intendanten, weil es so war, also dem Geschäftsleiter davon. Und dann meinte der, du kannst ein Instrument spielen. Ich habe gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, oh, ist ja super. Und dann war ich da relativ schnell auch schon drin und habe schon Aufführungen dann auch gespielt. So, ich war erstmal nur am Klavier und habe so dieses Stück begleitet und dann haben wir uns so zusammengesetzt, ist dann das Stück mit mir durchgegangen und meinte so, ey, da wäre irgendwie cool, wenn so was Klassisches kommt, da wäre irgendwie so Jazz cool und da kannst du so Jingles spielen und so. Mhm. Kannst du das mal machen? Und dann war ich so auf so einer Probe und dann so gefühlt zwei Wochen später hatte ich dann schon so eine erste Premiere von meinem ersten Stück, das hieß Die Vernunft ist des Herzens größte Feinden.
Mhm.
Krass.
Und genau, dann stand ich da und dann hat der irgendwann zu mir gesagt, so, ey, willst du auch mal einen Satz sagen oder willst du nur spielen? Und dann habe ich einen Satz gesagt und dann habe ich mehrere Sätze gesagt und dann hatte ich so eine Schauspielrolle plötzlich und ich bin da so reingewachsen, ohne mich jetzt übermäßig für Schauspiel zu interessieren. Ich bin da ja nicht hingegangen, um Schauspieler zu werden, sondern wollte eigentlich nur so Musik machen da. Das war dann so ein ganz prägender Ort für mich und wie prägend der werden sollte, wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber das war eine riesige Offenbarung. Und dann habe ich angefangen, immer zwischen meinem Abi und diesem Theater zu pendeln, was so Fulda und Eisenach ist. Das sind so 80 Kilometer. Mhm. Und habe da, um jetzt den Bogen zu schließen, immer diesen Snack dabei gehabt.
Ich habe gar keinen Bezug zum Theater. Hattest du einfach Glück, weil du gut Klavier spielen kannst, dass du da direkt angenommen wurdest oder aufgenommen wurdest? Oder kann da jeder einfach so zum Theater gehen und sagen, hey, ich habe Bock, ich will mitmachen, weil... Also wie kommt man zum Theater?
Genau, letzteres. Also du kannst da einfach hingehen und kannst sagen, ich habe Lust und ich würde gerne mitmachen. Mhm. Ich hatte aber Glück, weil ich einen öffentlichen Ort gefunden habe in Eisenach, der von zwei Profis geleitet wird, die auch pädagogisch sehr viel drauf hatten und einfach tolle Schauspieler auch waren. Und diese zwei Leute haben in Eisenach so viel bewegt und die haben das Leben von so vielen Menschen geprägt und die so sehr begleitet und bei mir eigentlich mein komplettes Leben auf die Weichen gestellt. Und dass ich diesen Leuten begegnen durfte und mit denen arbeiten durfte, das waren 4 Jahre meines Lebens. Dafür werde ich mein ganzes Leben lang dankbar sein, und weil das hat alles verändert.
Es ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt leicht, einen ähnlich spannenden Ort in Eisenach zu finden, kann man das so sagen?
Es ist nicht leicht, nee. Mhm. Also allgemein so öffentliche Orte zu finden, wo man einfach hingehen kann. So, gibt es in Berlin auch nicht. Wüsste jetzt nicht, wo ich hingehen soll, ehrlicherweise. Also gibt es vielleicht ein Einkaufszentrum, kann man sich aber auch fragen, wie lange dauert das, bis da irgendjemand kommt, wenn du nichts kaufst und schickt dich weg. Und es war einfach ein Ort, wo du hingehen konntest, wo du dich kreativ entfalten konntest. Ich hatte so das Gefühl, da war alles möglich. Mhm. So, du hättest einfach da hingehen können und hättest sagen können, ich möchte alleine ein Stück machen über, weiß ich nicht, meinetwegen ostdeutsche Identität oder über meine Familiengeschichte. Darüber möchte ich gerne einen Poetry Slam Abend machen oder irgend sowas. Ich denke mir gerade irgendwas aus. Und das wäre möglich gewesen.
Hast du so eine wichtige Rolle, an die du dich erinnerst? Gab es so ein Stück, was für dich ganz entscheidend war?
Ja, also ich hatte dann, als das Klavier quasi ganz weggekommen ist, habe ich Romeo und Julia gespielt auf der Wartburg. Das war dann schon, das gab es dann auch. Also es gab dann so Kooperationen mit der Wartburg und so. Dann hat man so auf dem Burginnenhof
crazy.
So eine Bühne aufgebaut und so eine Freilichttribüne mit so 400 Plätzen.
Geil.
Dann hat man da gespielt und das war, ich habe da Romeo und Julia gespielt und der zerbrochene Krug von Kleist. Und in Romeo und Julia gibt es irgendwann auch so eine Szene, wo dann der Cousin ermordet wird und so und dann fließt so ganz viel Blut und so. Und man, das ist dadurch, dass das eine Burg ist, hat man jetzt keine klassischen Auf- und Abgänge wie im Theater, dass man kurz ins Black geht und dann kommt man hinter der Bühne wieder raus und geht auf die Bühne, sondern man musste, um quasi hinter die Bühne zu kommen, so ganz unkonventionelle Wege nehmen. Nämlich, dass man teilweise auch durch das Hotel durchlaufen musste und auch durch das Restaurant durchlaufen musste.
Geil.
Und man musste sich richtig beeilen. Also wenn du ins Szene 13 dran warst und dann hattest du 14 und 15 Pause und du musstest 16 wieder da sein, aber 14, 15 ist nur ganz kurz, dann musstest du schon im Laufschritt auf jeden Fall so da durch. Und es gab wirklich jeden Abend eine Szene, wo man so blutverschmiert einfach durch das Restaurant durchlaufen muss, an den Hotelgästen vorbei, die so von ihrem Steak so hochgeguckt haben und nicht fassen konnten, was da einfach gerade passiert. Und dann musste man sich hinten wieder anstellen und ist dann wieder so auf die Bühne gekommen. Das war so ein bisschen das Ding. Also das war, ja, genau. Und das war dann auch schon so plötzlich ganz big und
ja,
so.
400 Leute, das ist schon richtig viel.
So, und da gab es dann auch schon so eine Pressekonferenz und so vorher. Klar. Und so, wo man so, wo es auch so Wasser gab und so Cola. Und dann saß man da so wie Cristiano Ronaldo und hat so Fragen gestellt bekommen. Also,
das ist ja mega krass.
Das war schon cool.
Würdest du sagen, du warst schon immer so ein bisschen eine Rampensau?
Ja, anscheinend schon. Also ich, anscheinend schon. Also mir hat das dann einfach so Spaß gemacht auch. Also ich war dann da und dann gab es auch immer so einen Impro-Abend. Das kam mir wirklich vor wie was super, also wie so Extremsport. Also so von gar nicht auf einer Bühne zu sein, zu ich gehe jetzt einfach mal auf eine Bühne und guck mal, was passiert. So, vielleicht fällt mir ja was Witziges ein und wenn mir nichts Witziges einfällt, ist ja, halt blöd. So, und das ist so, das war so völlig irre für mich. Das kam mir wirklich vor wie so eine Extremsportart, als müsste ich irgendwie von Red Bull gesponsert werden oder so. Und das habe ich halt super gerne gemacht und so. Und ich hatte dann irgendwann so, weiß ich nicht, so wenn man so ein Publikum auch zum Lachen bringt und so. Und wenn die irgendwie rausgehen und hatten irgendwie einen schönen Abend und so, das ist was total Schönes.
Gab es andere Freizeitangebote in Eisenach, die dich irgendwie gecatcht haben?
Ja.
Vielleicht also, auch ganz andere als irgendwie welche, die mit Musik zu tun haben?
Also es gibt sehr viele Freizeitangebote. Ich muss aber auch sagen, dass so Theater dann so schnell so eine große Rolle in meinem Leben eingenommen hat, dass ich nicht mehr viel anderes gemacht habe auch.
Wie oft warst du da so?
Ich war da bestimmt 3-mal die Woche. Mhm. Und wenn ich, also zu den unter der Woche, und wenn ich am Wochenende eine Vorstellung hatte, war ich da manchmal auch Samstag, Sonntag, manchmal auch nur Sonntag. aber so 3-4 Mal die Woche schon. Krass. Und wenn man so Proben hatte dafür, das war wirklich am Ende wie, oder nicht am Ende, das war die ganze Zeit. Und wenn man Stücke spielt und da auftritt, war das wirklich wie ein Theater. Also ich weiß ja jetzt auch, wie richtige Theater aussehen und das ist genau dasselbe. Also man hat dann eine Probe ohne Kostüm, dann hat man irgendwann kurz vor der Premiere eine Probe mit Kostüm und man spielt jeden Abend Durchläufe dieses Stücks. Also so eine Woche lang, wo man so Generalprobe hat. Und dann sitzt der Regisseur da und dann schreibt sich Sachen auf und am Ende gibt es noch eine Kritik und dann fahren alle nach Hause.
Und das Besondere ist wahrscheinlich auch, dass du so diese Orte selbst gefunden hast und jetzt nicht so aus dem Elternhaus da so reingenötigt worden bist, oder?
Ja, total. Also das hat in meinem Elternhaus keine Rolle gespielt.
Ah, krass.
Sowas, ja. Total. Und genau, ich musste mir das schon sehr suchen und wie gesagt, ich bin auch in einem Dorf so 40 Kilometer von da aufgewachsen. Mhm. Also das war schon wirklich auch richtig weit weg. Und also öffentlicher Nahverkehr gab es halt nicht, deswegen war Eisenach so erstaunlich. Und also das, ich bin in dieser Zeit so unfassbar viel Auto gefahren auch einfach. Weil du kamst einfach nicht anders weg auch.
Und wie waren die Premierenpartys? Ging da was?
Das ist dann natürlich das Highlight gewesen, so wo auch die Anspannung so von einem abfällt und man hat so mit allen Leuten nochmal so rumgeblödelt und so und hat so ganz viel getanzt und so. Ich glaube, Theaterpremierenpartys, wenn man jetzt hier in Berlin auf eine geht, ist es ein relativ großes Schaulaufen und nichts mit Party. Mhm. Also es wird keine Dirty Party. So, was es bei uns wurde. weil da waren alle Leute, die sich kennen und da waren auch jetzt nicht Leute von außerhalb, sondern da waren einfach nur, da ging es wirklich um die Sache. Man hat gefeiert, was man da auf die Bühne gestellt hat. Man hat gefeiert, wie sehr man daran gearbeitet hat. Und das war ja nicht nur für mich so ein sehr einnehmendes Hobby, sondern für alle anderen auch. Mhm. Und das wurde dann einfach ganz schnell auch so ein ganz großer Freundeskreis. So, ich habe dann natürlich auch super oft bei Leuten übernachtet, weil ich bin dann natürlich auch nicht jedes Wochenende nach Hause gefahren, sondern habe dann da irgendwo gepennt oder so auf einer Couch und so. Und das war einfach eine ganz, ganz große Gemeinschaft, wo ich auch wahnsinnig viel gelernt habe.
Was lief so für Musik auf euren Premierenpartys?
Also der Song, der mir am meisten hängen geblieben ist, ist Surf Wax America von Weezer.
Dann hören wir doch mal rein.
Unbedingt.
Was ist das für ein Song? Wann hast du ihn zum ersten Mal gehört? Auf einer Premierenparty wahrscheinlich.
Genau, den habe ich auf einer Premierenparty gehört. Und das ist ja einfach so ein großes Flashback, was ich gerade habe durch diesen Song. Das ist total, ja, also ein sehr, ja. Ich merke gerade, es ist super emotional, weil einer von den beiden, der das Theater hatte, der ist 2018 gestorben leider. Und zwar so schwupps von einem Tag auf den anderen. Mhm. So, das war ganz schlimm. Ja. Aber genau, das war so der Song, zu dem man dann immer getanzt hat, unter anderem. Und der lief halt immer. Das war so einer der 3-4 Songs, die immer liefen.
Du bist tatsächlich nicht in Eisenach geblieben, sondern irgendwann nach Berlin gezogen. Warum bist du weggegangen?
Also ich hatte nie in meinem Kopf, boah, ich will unbedingt hier weg oder ich muss unbedingt weg aus meiner Heimat. Das hatte ich nie eigentlich. Ich hatte nur immer das Gefühl, ich habe so einen ganz großen Drang, diese Sachen zu machen. Ich habe so einen ganz großen Drang, Musik zu machen und ich will das unbedingt machen und das ist mir so ein riesiges Anliegen. Und ich kann das hier einfach nicht. So, und dann war so der erste Step einfach Eisenach, wo ich das konnte. Dann bin ich an dieses Theater gekommen und wollte ja eigentlich auch Musik studieren. Und das ist dann aber immer so ein bisschen in den Hintergrund gerückt irgendwann, weil ich in diesem Theater war und das Gefühl hatte so, ey, ich will unbedingt weiter in so einer Gemeinschaft sein und ich will unbedingt weiter mit solchen Leuten meine Zeit verbringen und will in so einer Community sein und will, weiß ich nicht, den ganzen Tag mich mit Texten umgeben und mich mit Musik umgeben und daraus was machen. Und das wollte ich einfach. Und ich bin dieser Quelle so nachgegangen und habe dann gedacht, ich spiele einfach mein Instrument so gut, wie es geht. Und dann kann ich im Notfall beides machen. Also auch Schauspielmusiker sein, das gibt es ja auch. Und habe dann entschlossen, doch Schauspiel zu studieren. Und habe dann einen Studienplatz an der UdK hier in Berlin bekommen und bin dann 2016 hierher gezogen.
Du meintest ja vorhin, dass ja Eisenach für dich irgendwie damals wie Berlin war. Wie kam dir Berlin dann vor?
Ja, das war nochmal was ganz anderes dann natürlich, ne? Also ich erinnere mich noch, dass ich so hierher gekommen bin und habe so versucht, alles genauso zu machen wie in meiner Heimat. Also ich bin dann so, weiß ich nicht, bei mir gab es immer so einen Berg vor der Haustür und also es ist jetzt so und bin dann immer da hochgerannt und als ich so oben war, habe ich so nach unten geguckt und ich wusste immer, wenn ich da hoch und runter gerannt bin, geht es mir auf jeden Fall erstmal besser. Mhm. So, und ich habe alles so ein bisschen sortiert und ich bin wirklich klar im Kopf. Und jetzt fängt es schon geografisch an, weil in Berlin gibt es natürlich keine Berge.
Teufelsberg.
Es gibt den Teufelsberg, wo man aber jetzt offen gestanden auch nach 5 Minuten oben ist. Mhm. So, also das ist auch nicht so richtig so ein Ding. Und diese Dinge, wo gehe ich hin, wenn es mir mal nicht so gut geht? Was mache ich, wenn ich mal einen klaren Kopf brauche? Wo gehe ich hin, wenn ich meine Ruhe habe? Oder wenn ich meine Ruhe haben will? Ganz schwierig in Berlin. Ja. Mhm. Das musste ich alles neu lernen. Und wie man einen Freundeskreis irgendwie, wie man seinen Freundeskreis bewahrt und so, weil alle natürlich auch in Berlin unfassbar weit auseinander wohnen. Mhm. Also ich habe eben erzählt, ich bin so von Eisenach nach Fulda gefahren. Das ist jetzt so, sind so 80 Kilometer, das sind so 1,5 Stunden. Das ist jetzt hier in Berlin keine ungewöhnliche Strecke. Also 1,5 Stunden ist zugegeben schon lang, aber so eine Stunde braucht man schon.
Ja.
Einfach, um irgendwo hinzukommen. Was ja absurd ist. Ich meine, man trifft sich mit jemandem auf einen Kaffee und fährt da eine Stunde hin und wieder nach Hause. So, das würde man einfach auf dem Land niemals machen. So, also jetzt von der reinen Zeit her. Ja. Also ich musste alles komplett neu lernen, so ein bisschen. Und fand es am Anfang auch den absoluten Horror. Mhm. So, also ich wollte einfach auch die ganze Zeit einfach nur weg. Mhm. So, und ich mochte Berlin wirklich am Anfang überhaupt nicht, weil das war mir viel zu viel, das war mir viel zu doll, das war viel zu laut. Ich hatte gesagt, so, ey, ich kann in dieser Stadt keinen einzigen klaren Gedanken fassen. Also keine Ahnung, wie soll ich jetzt denn hier irgendwas machen?
Mhm. Wie oft bist du heute noch in Eisenach?
Ich fahre morgen wieder hin.
Oh.
Geil.
Ja, aber nicht so oft leider. Ich bin so 3, 4, 5 Mal im Jahr vielleicht da.
Und wie fühlt sich das dann an, wenn du da bist?
Das ist sehr schön. Also ich freue mich, da zu sein und verbringe einfach total viel Zeit in der Natur. Trifft sich halt mit jemandem irgendwo auf einer Anhöhe und trinkt da ein Bier oder raucht eine Kippe oder irgendwie sowas. Deswegen habe ich so ein ganz großes Verhältnis zur Natur aufgebaut einfach und das ist für mich einfach ein richtig wichtiger Ort und ich verbringe dann einfach da total viel Zeit und gehe irgendwie raus und genieße das einfach total.
Kann man sagen, dass du immer noch so ein bisschen hin und her gerissen bist zwischen Eisenach und Berlin oder bist du angekommen?
Ich bin jetzt schon hier angekommen und wohne auch hier und es ist alles cool, aber klar, das ist jetzt so die Region, wo ich den überwiegenden Teil meines Lebens verbracht habe und das prägt einen schon und ich freue mich immer noch, wie gesagt, da zu sein.
Gibt es so eine Art Ratschlag oder Tipp, den du deinem damaligen jugendlichen Ich in Eisenach mitgeben würdest?
Die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt und ich komme immer zu dem Entschluss, dass das eigentlich schon alles Sinn gemacht hat. Also jetzt nicht so übergeordnet und dass alles total schlau war, aber ich kann jede Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe, sehr gut nachvollziehen. Keine Schwalbe für 190 Euro kaufen vielleicht.
Ja, als Abschlussfrage: Was ist heute mit der Schwalbe?
Diese Schwalbe ist, ich hole jetzt mal aus, ich bin dir sehr dankbar, dass du das ansprichst, das Thema.
Ich endlich, weiß, es ist dir sehr
endlich,
wichtig.
Endlich kann ich mal so ein bisschen drüber reden auch. Habe ich dann irgendwann weggebracht zu so Schrauberjungs und die haben die dann so Pulver beschichtet und so, also dass das auch nicht rostet und so.
Krass.
Und es ist jetzt jede Schraube neu, jedes Teil ist neu, der Luftfilter, der Vergaser ist neu, es ist alles komplett neu.
Wie teuer war das?
Das hat so zwischen 3.000 und 3.500 Euro gekostet. Und ja.
Aber wie oft benutzt du das Ding heute?
Also ja, wenn ich da bin, fahre ich damit natürlich.
Ah, ja, okay.
So, aber natürlich ist das jetzt so 3, 4 Mal im Jahr.
Ja. Hat sich richtig gelohnt.
Das hat sich gelohnt. Nein, ich wollte das auch zu Ende bringen. Weißt du, das hat sich so gestreckt und ich wollte das auch zu Ende bringen. Deswegen bin ich froh, dass ich das gemacht habe und dass sie jetzt heute so dasteht.
Ey, danke, dass du da warst.
Danke.
Ich glaube, wir haben voll viel lernen können aus Eisenach, aus dem Theater und dann vielleicht auch deiner Zeit in Berlin. Ich habe auf jeden Fall Bock, bald mal Schwalbe zu fahren. Und mit der Schwalbe fahren wir jetzt auch symbolisch in den Sonnenuntergang. Mit einem letzten Podcast-Shoutout und der geht dieses Mal raus an Deutschland 3000. Eva Schulz trifft sich hier mit Promis irgendwo zwischen Rin und Olaf Scholz. Zum Beispiel quatscht Joko Winterscheid über seine Therapie, Farid Yardim über weirde Begegnungen mit der Polizei oder unser OKF-Homie Hendrik Bolz erzählt, wie er mal von 60.000 Leuten ausgebuht wurde. Deutschland 3000 hört ihr an der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, Leute, und das war sie, Staffel 2 von OKF. danke euch fürs Zuhören. Uns hat sau viel Spaß gemacht. Und jetzt heißt es erstmal wieder auftanken und dann hören wir uns vielleicht bald mal wieder mit einer neuen Runde. Wenn ihr Bock drauf habt, empfehlt uns gern weiter und lasst eine Bewertung da. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao. OKF, Ortskontrollfahrt, ist eine Produktion von Fritz vom RBB und dem MDR in Zusammenarbeit mit der dpa.
Die Moderation kommt von uns, Lilly Blauzun und Jakob Springfeld. Redaktion Julia Herzger und Evelyn Denig. Sounddesign Kevin Kastens. Audioproduktion Sebastian Dressel. Projektleitung Daniel Hirsch.
Kameraoperator David Bader. Videoproduktion Maximilian Specht. Redaktion Social Lena Klitzner, Olivia Nowakowska und Jan Kartona. Distribution MDR Richard Kleitzmann. Executive Producer Daniel Hirsch, David Krause und Tom Kölm.
Alle Folgen hört ihr in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.